Hallo und hier sind wir wieder bei der nächsten Ausgabe unseres Typisch Wien Podcast vom Hotel Josefshof am Rathaus. Worum es bei uns geht? Um alles, was typisch Wien ist und zu Wien gehört. Plätze, Spielstätten, Museen und natürlich auch um die hiesige Kunstszene. Mein Name ist Alexandra Sayag-Meinbauer und ich freue mich, euch bei unserer nächsten Podcast-Ausgabe begrüßen zu dürfen. Vorstandsmitglied der Wiener Sezession, Dorotheum, Geschäftsführerin von Sotheby's Österreich, Guggenheim-Museum, Direktorin des Rupertinum in Salzburg, der Galerie Belvedere in Wien und aktuell Direktorin des neuen Privatmuseums von Heidi Horten in Wien. Agnes Huslein hat, das kann man wohl sagen, die Kunstszene und das Angebot in Österreich und Wien in den letzten Jahrzehnten maßgeblich geprägt. Agnes, vor kurzem hast du als Direktorin ein Privatmuseum, die Heidi Horten Collection in Wien, eröffnet. Ein Projekt, das in den 90ern seinen Ursprung genommen hat. Du hast damals begonnen, für die Kunstliebhaberin Heidi Horten eine Sammlung aufzubauen und sie zu beraten. Wie kam es denn dazu?
Heidi Horten hat ihren Hauptwohnsitz, oder sagen wir ihr liebstes Domizil, am schönen Wörthersee. Und auch ich habe dort ein Zuhause. Und meine Tante war eine ihrer Freundinnen. Und so kannte sie mich. Und zu dieser Zeit war ich auch bei Sotheby's Österreich, aber auch international. Ich war Expertin für moderne Kunst. Und Heidi beschloss einfach nach dem Tod ihres Mannes 1987, ihr Leben neu zu strukturieren. Und das führte mit sich, dass sie alle ihre Häuser umbaute oder neu baute und auch neu und anders, nämlich sehr emotionell und sehr farbig und gemütlich einzurichten. Sie selber kommt aus einem gutbürgerlichen Wiener Haus und ihr Vater war künstlerisch tätig. Er war ein Graveur und hat auch sehr schön technische Zeichnungen gemacht. Also sie hatte eine gewisse scheinbar künstlerische Gabe und sie beschloss zu sammeln. Und da ich bei Sotheby's war und sie mich kannte, hatte sie mich angerufen und hat gesagt, du, ja, ich möchte jetzt mal was kaufen, sage ich ja gerne, aber anonym, sage ich, ja, mache ich auch gerne. Und das war eine Auktion in London und da kauften wir um wirklich viele Millionen fast, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber über 30 Kunstwerke, aber wirklich bedeutende, wirklich importante Meisterwerke der Kunst von Warhol, von den deutschen Expressionisten, italienische Kunst, wirklich aber Hauptwerke. Das war damals ein großer Aufruhr. Niemand wusste, wer ist das, der das kauft. Mhm. Gut, aber es verlief im Sand. Aber für Heidi war das also ein ganz wichtiger Moment. Diese Bilder musste ich auch in ihrem neu gestalteten Haus in Kärnten aufhängen. Also ich war für alles zuständig und ich durfte es aufhängen, wie ich wollte. Das war zuerst eine Belastung, aber dann natürlich später eine Freude. Und das war der Anstoß, worauf sie dann in den nächsten Jahrzehnten, muss man sagen, immer wieder Kunst gekauft hat und immer wieder Hauptwerke. Und mir war dann auch schon wichtig, ergänzend zu kaufen. Also wenn ich was gesehen habe, eine der großen Stärken zum Beispiel in der Sammlung ist der deutsche Expressionismus. Wir haben fantastische Nolde, Kirchners, Haeckels, wirklich ganz großartig. Und vor allem in den 90er Jahren und im Beginn der 2000er Jahren hat sie auch selber sehr stark noch die Kataloge studiert. Später hat sie sich dann immer mehr und mehr auf mich verlassen.
Auf der einen Seite hat man natürlich den Kunstmarkt und die Szene im Blick. Auf der anderen Seite ist es eine private Sammlerin. Ich weiß nicht, inwiefern es damals schon die Idee gab, später auch eben ein Museum mit der Sammlung zu bespielen. Inwiefern schafft man diesen Spagat zwischen vielleicht auch privaten Vorlieben und dem, was man sozusagen kunstmarkttechnisch auch als sinnvoll erachtet, ne?
Na, ich glaube, das Glück an der ganzen Sache war, dass ich zwar eine loyale Auktionshaus-Mitarbeiterin war, Aber Heidi war eine Freundin, Nummer eins. Und ich habe damals, die letzten 10 Jahre, wo ich für Heidi gekauft habe, schon für das Guggenheim-Museum gearbeitet. Daher hatte ich immer im Hintergrund Museumsqualität und auch immer vor Augen, wie ein Museum seine Sammlungen aufbaut. Das war es in mir drin gewesen. Also ich war mehr Kunsthistorikerin schon damals als jetzt Händlerin. Ich war nie eine Händlerin, das bin ich nicht, aber ein Auktionshaus ist natürlich irgendwo der Handel. Das war ja spannend, dann Dinge auch vorzuschlagen, die einfach dazu passen, die ergänzend waren. Und was auch wirklich toll war, sie war irrsinnig mutig. Ja, sie hat auch Dinge gekauft, die jetzt nicht nur schön oder spannend oder bunt und angenehm zum Anschauen sind, sondern auch schwierige Kunst, wie die Buffet, dunkle Kunst. Sie hat Freude gehabt. Sie hat diese Dinge geliebt. Sie hat es für sich gekauft. Nicht, weil sie viel Geld wert waren, weil sie irgendwo hinkommen. Damit hat sie sich überhaupt nicht auseinandergesetzt, sondern sie hat das genossen.
Mhm. Das heißt, auch schwere Kunst, wo man sagt, okay, das wäre jetzt vielleicht etwas, das würde ich mir jetzt nicht unbedingt in meine Wohnräumlichkeiten hängen. Auf der anderen Seite, du bist ja jemand, für den es natürlich auch sehr wichtig ist, sozusagen in eine Umgebung einzubetten, beziehungsweise diese auch so zu gestalten, dass Kunst wirklich zur Geltung kommt. Das ist wahrscheinlich in einem Privathaus schwieriger als jetzt, wo ein Museum aufgebaut wurde, ne?
Also ehrlich gesagt, das Schwierigste war für mich, dass sie mir plein pouvoir gegeben hat. Sie hat gesagt, mach. Also das war für mich ich kann mich erinnern, in Kärnten und später London, das waren die ersten 2 Häuser, wo wir die Kunst aufgehängt hat. Ich habe mir gedacht, na hoffentlich gefällt es ihr. Dann wollte ich sie fragen, sie hat gesagt, nein, mach. Okay. Und dann habe ich es einfach so gemacht, wie ich meinte. Aber ich muss sagen, was ganz toll an Heidi Horten war, sie hat irrsinnig viel Humor gehabt. Ich habe ja dann auch Dinge auf ihr WC gehängt und sie hat gesagt, da verbringt man so viel Zeit im Leben. Sagt sie, ja, du hast egal, es war sehr lustig. Und sie hat, also man konnte spannende Dinge, lustige Dinge machen, aber daneben auch, wie gesagt, auch schwierige Bilder. Also auch, ich meine, auch Gerhard Richter, diese dunklen Schwarz-Weiß-Bilder, das ist nicht immer, ich meine, das ist schon auch eine Herausforderung. Aber es kommt darauf an, wie man die Dinge positioniert, nicht?
Ja, genau. Und du hast vorhin schon erwähnt, ihr habt anfangs vor allem in Auktionen gekauft und seid dann übergegangen bei den...
Naja, also ich kenne natürlich den Auktionsmarkt und überhaupt den Kunsthandel national und international sehr, sehr gut. Da kann mir niemand was vormachen. Ich kenne die Pappenheimer, wie das so schön heißt. Und es war ja auch unser Ziel, das muss ich auch sagen, nur internationale Kunst zu kaufen. Ja, also wir haben nichts Österreichisches gekauft, sondern wirklich internationale Kunst von 1900 oder ein bisschen vor 1900 bis heute. Aber ganz junge Kunst nicht, sondern etablierte zeitgenössische Kunst. Ich begann dann... da hat sich auch der Auktionsmarkt begonnen zu drehen, ja, dass die Bilder immer teurer und teurer geworden sind, überhaupt die ganz qualitativen. Und man konnte eigentlich dann bei Galerien sehr gut kaufen. Und es war auch so, dass einige meiner Ex-Kollegen dann Galeristen geworden sind und denen habe ich sehr vertraut. Und da habe ich bei 1-2 Galeristen sehr gute Kunst gekauft.
Wenn du jetzt auf die Sammlung schaust, interessiert uns auf der einen Seite natürlich die Frage, welchen Schwerpunkt gibt es, wie kann man die Sammlung am besten umreißen und natürlich auch die Frage, wie viele Werke umfasst sie?
Naja, also die Sammlung ist eine hauptsächlich internationale Kunst ausgerichtete und beginnt im 18. Jahrhundert, aber nur ganz wenige Sachen, 19. Jahrhundert ein bisschen, also in der Ursprungssammlung, bis 2017, sagen wir, bis wir das große erste Ausstellung kam, waren nur ganz wenige. Es war Klimt, Schiele, Kubin und Rudolf von Alt. Und dann eben um die Jahrhundertwende. Aber der wirklich große Schwerpunkt beginnt dann zunächst mit dem Expressionismus. Man muss dazu sagen, das ist vielleicht auch ganz interessant, Helmut Horten, ihr erster Mann, hatte keine Sammlung, hat nicht gesammelt, aber hat das Haus dekoriert, würde ich sagen. Und da war auch Expressionismus, nämlich Nolde. Und ein bisschen klassische Moderne, ein kleiner Picasso und ein Chagall. Nur eine Handvoll Werke. Und sie hat eben auch da ganz stark drauf gesetzt. Also wir haben den Expressionismus, das ist wirklich grandios, der Schwerpunkt dieser Sammlung. Also mit wirklich Meisterwerken wie Franz Marc oder Kirchner, Jawlensky, also wirklich Meisterwerke, wunderbare Sachen. Dann haben wir einige sehr interessante Stücke aus den 20er und 30er Jahren, aber nicht so viele, aber sehr wunderbare Dinge wie einen Kees van Dongen oder einen großartigen Klee, also ein Meisterwerk. Wir haben sehr viel Chagall. Heidi hat Chagall geliebt. Und da haben wir natürlich auch eine Ikone ersteigert, das ist der Kuss, das ist er und sie, also das ist eine Ikone. Da gibt es, glaube ich, das weiß ich, 8 oder 10 der Art gibt es und nur mehr 2 im Privatbesitz. So. Und dann, wo wir wirklich ganz grandios sind, und das haben wir mich eben bemüht, sind die 50er und 60er Jahre international. Da kann ich einen wirklichen Parcours durch die Kunstgeschichte machen und ich kann also die gesamte deutsche Kunst, Baselitz, Richter, Polke und jetzt auch einen Kiefer. Wir haben gleichzeitig aus derselben Zeit Bacons und das ist auch etwas, was die Sammlung ganz speziell macht, mit ihr zu machen, dass wir nicht ein Werk, sondern dass wir meistens 3, 4, 5, manchmal 10 Werke haben. Also Bacon, dann wunderbar Twombly in Amerika, ganz stark Pop-Art, also wir haben wirklich ganz stark die Pop-Art, alle, aber auch Yves Klein, die Franzosen. Also wir können im Parcours wirklich durch ganz Europa, Amerika schauen, wie hat sich die Kunst entwickelt, das ist ganz, ganz grandios. Pop-Art, wie gesagt, also besonders Warhol ist ganz, ganz toll. Andere Schwerpunkte, das auch nicht so viele haben, sie hat ja wunderbare Residenzen gehabt und sie hat Skulptur geliebt. Also wir haben einen großen Fundus an Skulptur, weil sie hat wirklich also wunderbare Skulpturenparke gehabt. Sie hat das geliebt. Wir haben natürlich auch Basquiat in der Sammlung, aber auch jüngere Positionen, die durchaus schon etabliert sind. Ich habe da in Belvedere schon einige Leihgaben am herrlichen Damien Hirst oder Yves Klein. Also hier und da hat sie uns da schon was geborgt. Dann bin ich ja weg aus dem Belvedere, nicht ganz friktionsfrei. Und sie ist eine extrem loyale Person und das hat sie nicht so gut gefunden. Und es war sehr lustig. Ungefähr 2 Monate nachher sagt sie, Agnes, so, jetzt möchte ich meine Bilder in einer Ausstellung zeigen. Sag ich, super, Heidi, jetzt habe ich kein Museum mehr. Ich war aber im Vorstand des Leopold-Museums und dann habe ich das vorgeschlagen und habe eben 170 Werke ausgewählt. Das war natürlich ein Riesenerfolg. Ich weiß nicht, 430.000 Besucher, was sehr viel... Irrsinnig
eindrucksvoll, ja. Es ist viel darüber geschrieben worden.
Aber was ich eigentlich sagen will, es war für die Heidi auch eindrucksvoll, weil sie nie ihre Bilder alle auf einem Platz gesehen hat, weil sie überall verteilt hat. Und was noch viel wichtiger war, der Erfolg hat sie natürlich wahnsinnig gefreut, aber sie waren sich nicht bewusst, welche Bedeutung ihre Sammlung hat. Nämlich die Bedeutung international und national sowieso. International, sie wurde auf einmal unter die 200 bedeutendsten Sammlern der Welt gereiht. Ja, und auf einmal war sie nicht mehr nur die Milliardärin, sondern sie war eine wichtige Kunstsammlerin. Und das hat sie, glaube ich, schon auch sehr beeindruckt. Weil sie hat eben mit den Bildern gelebt, weil sie gern gehabt hat. Aber die Wichtigkeit war in vielen Teilen nicht so bewusst. Ja, also das, und dann war es eben so, dass sie zuerst dann sich gefreut hat, ihre Bilder wieder zu bekommen. Und dann nach einem weiteren paar Monaten hat sie gesagt, so Agnes, jetzt möchte ich ein Museum bauen. Sag ich, okay, dann machen wir das. Und das war natürlich schon auch eine Herausforderung, weil ich wusste, dass sie nicht bei so wahnsinnig guter Gesundheit ist und dass ich mich beeilen muss.
Das war dir schon bewusst.
Das war mir natürlich bewusst. Und wenn man so eine Leistung erbringt, dass sie das erleben soll und muss. Und die andere Riesenherausforderung, es musste wieder so schön, der Thomas Krenz vom Guggenheim Museum hat gesagt, Prime Location, also es musste in der Stadt sein. So, findet man das einmal in kurzer Zeit. Aber ich war dann, habe das Riesenglück gehabt, habe mir natürlich verschiedene Sachen angeschaut, dass ich dieses Stöckelgebäude im Hanuschhof gefunden habe. Das ist im Zuge dieses Burgtheaterskandals, wurde das verkauft. Und der Investor hat das noch nicht weiterverwertet. Und das war genial, weil für uns ist es mitten in der Stadt, beste Location. Naja, und dann habe ich gesagt, ja, jetzt machen wir aber schon einen kleinen Wettbewerb, damit wir Optionen haben. Und da habe ich drei Architekten eingeladen, Ordner und Ordner vom Museumsquartier, Kühn, Malwetzig, Wilfried Kühn hat sehr viel für uns auch im Belvedere gemacht und sehr museumsaffin oder auch Flick Collection. Und die dritten, Next Enterprise, Hanon Kurfuchs. Und ich muss sagen, die sind eine jüngere Generation und die haben also einen sehr guten, interessanten Entwurf gemacht, den Heidi Horten auch großartig gefunden hat. Und dann haben wir uns dafür entschlossen und das Haus in 22 Monaten gebaut.
Ja, man muss sagen, dass die Übung Gott sei Dank gelungen ist. Heidi Horten hat die Eröffnung noch erlebt, ist nur leider Gottes kurz danach verstorben.
Wir hatten zum Beispiel kaum weibliche Künstlerinnen, kaum Frauen.
Ja, genau, zu
Künstler.
Dem Thema wäre ich auch noch gekommen.
Ja,
ne?
Wir hatten praktisch überhaupt keine, wir hatten viele Frauendarstellungen da schon, aber von Frauen, ich glaube eine, die Sylvie Fleury, vielleicht eine zweite, weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, Heidi, wir müssen jetzt erstens einmal ein paar österreichische Positionen kaufen.
Welche waren
schon.
Das?
Und auch ein paar Frauen, weil ich bin zwar, als Frau kann ich das ja sagen, total dagegen, dass man etwas kauft, nur weil es von einer Frau ist, also das will ich ja gar nicht, aber wenn die Qualität stimmt. Also, und das andere, was ich auch unbedingt wollte, habe ich gesagt, beim Museumsbau selber, wir machen Kunst am Bau. Und da haben wir eben österreichische Künstler gleich einmal eingeladen, da haben wir wirklich dieses fantastischen Tea Room gemacht, weil die Heidi hat sich eben gewünscht, ein kleines Restaurant, das wollte ich nicht sagen. Machen wir doch einen Tea Room. Und da hatte ich zunächst Hans Kuppelwieser, diesen großartigen österreichischen Bildhauer, eingeladen, eine Decke, also einen Plafond zu machen, mit einer Skulptur bedeckt, was großartig ist. Und dann das Innenleben, die Inneneinrichtung, also das Ganze, hat Markus Schinwald gemacht. Ein österreichischer Künstler, ein großartiger, der auch Österreich auf der Biennale betreten hat und der wirklich mit diesem Thema spielt, der das ganz großartig gemacht. Er hat der korrigiert ja immer alte Meister oder 1900, verändert sie. Also auf jeden Fall, das hat er auch getan, wo Bilder von einem Kaffeehaus oder Interieurs waren. Und das wurde dann als Gobelin nachgewebt und ist jetzt ausgestattet. Und auf der anderen einer Wand ist eine Vitrinenwand, also aber mit lauter vielen kleinen Gucklöchern. Das soll ein bisschen den Charakter einer Kunstkammer abzeichnen oder ablichten, was es auch tut. Und da werden wir dann auch in Zukunft viele kleine Objekte geben. Heidi Hort hat wunderbare Dosen und kleine Skulpturen und Porzellan, so wie eine kleine Kunstkammer. Kann man dann immer zu den Ausstellungen entsprechend, wenn es dazu passt, was hineingeben. Habe ich gekauft einige junge Damenpositionen, eine wunderbare Künstlerin, Lena Henke, dieses rosa Schwein, das lilafarbene Schwein, genau. Das riesengroße, ja. Das sehr interessante deutsche junge Künstlerin, haben auch noch andere Dinge, aber auch wieder, dass sie dazu passen. Ja. Entweder wo die Schwerpunkte in der Sammlung ergänzend, also wichtig ist für uns, ergänzend zu sammeln und das auch bis in die Neuzeit zu bringen. Was anderes, was ich wahnsinnig toll finde und jedem gefällt das auch riesenglos. Ihr habt schon gemerkt, dass ich ein Faible für, nicht unbedingt, aber für die Ausstattung von Häusern habe, WCs habe. Und da war vorgesehen ein riesengroßer Spiegel, sag ich, nein, einen normalen Spiegel will ich nicht. Und da gibt es diesen großartigen Künstler Andreas Duscher und der hat diese Spiegel gestaltet. grandios mit Blumen, die hineingeätzt sind. Und da wird auch ein Video erzählt, die Geschichte dieser Blumen und warum und weshalb die sind. Und das ist so wirklich ganz speziell auch.
Also es klingt wahnsinnig vielseitig.
Ja.
Jetzt vielleicht kurz zu deiner ersten Ausstellung. Ja. Aber vielleicht dann auch schon mit dem Schwerpunkt unseres jetzigen Gesprächs auf die zweite Ausstellung, die Ende Oktober folgen wird, weil das sozusagen auch die Ausstellung sein wird, wo wir unseren Podcast ausstellen.
Ja, also die erste Ausstellung heißt Open, weil das Haus ist open. Und uns war ganz wichtig, die Architektur wirklich auch gut sehen zu können, weil es ja sehr eindrücklich, wenn man reinkommt. Und sonst haben wir 3 Schwerpunkte gemacht. Licht, also auch einleuchtendes Museum, Lichtskulpturen, die wir haben. Andererseits der Schwerpunkt Tier. Der Tier spielt in der Sammlung eine große Rolle. Vor allem nicht nur, aber in der Skulptur. Und der dritte Schwerpunkt, da gehört auch die Warhol hinein, ist mit Schrift, mit Sprache. Große Namen mit jungen Künstlern. Es sind, glaube ich, 55 Werke, aber es geht vor allem darum, also dass die Bilder mal atmen können und dass man sieht wirklich, wie schaut der Raum aus. Und das ist schon sehr eindrücklich. Ja, die nächste Ausstellung ist eine Ausstellung, die ich mit ihr noch erarbeitet habe. Und da habe ich zu ihr mal gesagt, sage ich, Heidi, also ich möchte jetzt Fotos. Ich muss einmal Fotos, weil sie hat sehr gern Fotos überhaupt stehen gehabt, sage ich, wo sind die Fotos? Also durfte ich in eine Lade gehen, habe ganz fest gesucht. Dann habe ich die tollsten Fotos von ihr gefunden, von berühmten Fotografinnen und Fotografen aus den 70er Jahren, Ende 60er, 70er Jahre, wo sie ihn geheiratet hat, Helmut Horten, gibt es fantastische Porträtfotos. Und dann habe ich gesagt, ja, und da hast du so schöne Kleider drauf an. Sag ich, ja, habe immer Couture getragen. Sag ich, na, wo sind die Kleider? Hergeschenkt. Sag ich, na, die müssen wir jetzt finden. Und wir haben wirklich 30 von den schönsten Couture-Kleidern gefunden. Also nur Yves Saint Laurent, Dior, Givenchy, Chéret, Patou. Also es geht in der ganzen Ausstellung um ihren Geschmack, um sie als Person, um sie ein bisschen näher zu kennenzulernen. Also einerseits werden die Kleider dann auch im Dialog gestellt mit der Kunst. Also zum Beispiel einen der tollen Couturiers im Dialog mit einem Kees van Dongen, wo die Frau auch genauso ein Kleid tragt. Oder ich glaube, das ist Chéret, ein rosa Robe neben dem Bacon. Ja, sehr spannende Dialoge einerseits. Andererseits auch nur Kleiderstrecken, also wo wir nur einzelne Kleider haben, wo wir auch die Entwürfe zum Teil dazu haben, was auch spannend ist. Wir zeigen ganze Strecken von Porträts, was hat sie interessiert. Also vom 18. Jahrhundert Rotary über Ammerling bis heute die ganzen Warhol-Porträts. Und sie hat ganz viel vor allem von Warhol-Porträts von so Glamour-Leuten, von der Liz Taylor, von der Marilyn Monroe, von der Farah Diba, von der Jackie Kennedys. Und das setzen wir auch so in einen Dialog. Also es wird sehr interessant und wir haben halt so verschiedene Themen um diese Frauen, um diese Kleider, um diese Porträts. Aber auch die Skulptur wird eine Rolle spielen und eben auch ihr letzter Ankauf, ein Anselm Kiefer, eine Frauenskulptur eben auch mit einem wunderbaren Kleid. Und es spielt natürlich in allem auch die Materialität in dieser Ausstellung eine Rolle. Aber es werden auch junge Künstler inkludiert, wie Gelatine zum Beispiel. Oder ein anderes Thema ist Fetisch. Sie hat also Objekte, der Schuh von Warhol über Birgit Jürgensen, die österreichische Künstlerin, aber über ganz junge Künstlerin, die heißt Pagel, oder Gudrun Kampel, die wunderbare Schuhe macht. Also Fetisch, Schuh, also vom 18. bis heute durchgesehen. Aber es wird sehr viele interessante Erkenntnisse da drin geben und natürlich ganz hochkarätige Kunst, aber auch ganz junge Positionen. Ja. Michel Pagel, dieser ganze Junge, und es geht immer um die Qualität und um das Thema. Ja. Und was diese Sammlung eben so toll ist, dass da Kunst ist, das es sonst in Österreich nicht gibt.
Ich wollte gerade sagen, also das ist selbst als internationaler Besucher natürlich ein Erlebnis. Also so eine Vielfalt und vor allem auch vom Sammlungskonzept her, also derartige Größen und dann noch dazu tatsächlich wirklich Da ist beste Werke dieser Künstler zu sehen, ist natürlich eine einmalige Sache, was mich auch zu einem anderen Thema bringt. Eine der Kunstredakteurinnen hier im heimischen Markt hat sehr wohlwollend darüber geschrieben, dass wir nun endlich auch ein privates, frei finanziertes Museum haben, was in anderen Metropolen der Welt ja schon eher gang und gäbe ist, in Wien bis dato aber nicht ausgeprägt war. Wie wichtig ist diese Ergänzung zur bestehenden Museumslandschaft?
Also ich meine, unsere Museumslandschaft, das muss man jetzt schon einmal sagen, ist in Österreich schon super. Ja, es gibt keine Stadt der Welt, wo so viele Museen auf so engem Platz, so nahe nebeneinander vorhanden sind, wo man wirklich tolle Dinge sieht. Ja, also das muss man jetzt schon einmal, da muss man die Kirche im Dorf verlassen. Aber es ist halt etwas anderes. Das ist eine Sammlung einer privaten Person. Es reflektiert ihren Geschmack, ihre Leidenschaften in höchster Qualität, in Kunst, die es halt sonst nicht in Österreich gibt, die es vielleicht im MoMA gibt oder im Pompidou, aber eben nicht in Österreich. Und diese Kombination ist ja auch ein kleines Juwel. Das ist halt wie die Peggy Guggenheim. Das reflektiert den Geschmack einer sehr speziellen Person, die Kunst geliebt hat, mit der Kunst gelebt hat und ein wahnsinnig großzügiges Vermächtnis an die Nachwelt gemacht hat. Also das muss man schon sagen, wofür immenser Respekt ist. Und natürlich ist es eine tolle Ergänzung, weil das gibt es einfach nicht.
Ja, genau. Eine Frage, die mir jetzt auch auf der Zunge liegt, ist natürlich, wird die Sammlung auch weiter wachsen?
Ja, es ist vorgesehen, also es ist alles in eine Stiftung eingebracht. Ja. Und ein Stiftungszweck ist schon weitere Ankäufe. Und wir haben ja quasi posthum jetzt, obwohl sie es noch ausgesucht hat und es für sie gemacht wurde, auch diese Kieferskulptur angekauft.
Mhm.
Ja.
Mhm. Wie oft werden die Ausstellungen in etwa pro Jahr wechseln?
Naja, die Idee ist, dass zweimal pro Jahr eine große Ausstellung wechselt. Also jetzt geht das bis ins nächste Frühjahr und dann im Spätfrühjahr wieder über im Sommer kommt die nächste. Ja, also wir sind guten Mutes, dass wir interessante und spannende Dinge in unserem schönen Museum machen können.
Jetzt haben wir die Zeit leider schon sehr überzogen. Wir hätten noch viele Fragen, nämlich auch zur Kunstszene in Wien, in Österreich. Aber das machen wir vielleicht in einer nächsten Folge. Abschließende Frage. Wir hatten es kurz vorher angerissen. Ich glaube, du hast keine Zahl genannt. Wie viele Werke umfasst die Sammlung?
Ja, einige hundert. Ich kann es jetzt auch gar nicht sagen. Es sind ja nicht nur Bilder, Aquarelle, Skulptur, sondern es sind ja auch wahnsinnig schöne Objekte. Also ich nehme Fabergé und Dosen und andere Dinge, Kunstobjekte unterm normalen 700, sowas in der Größenordnung.
Gibt es ein Objekt, das der Sammlerin besonders am Herzen gelegen ist? Oder
das kann man nicht sagen. Sie hat alles gerne gehabt. Ja. Also das Letzte, was sie gesagt hat, sie hatte die meiste letzte Zeit in Kärnten verbracht und ist immer da in ihrem sehr wunderbaren Salon gesessen. Und da waren viele schöne Bilder, aber meistens hat sie geschaut, rechts auf dem Franz Marc, die roten Rehe, und links hat sie einen Klimt unter Aurach gehabt.
Ein wunderschöner Abschluss dieses Gesprächs. Es ist so schade, wenn die Zeit so schnell vorbeigeht und man eigentlich noch gerne so viel besprochen hätte. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Agnes. Ich glaube, wir haben jetzt sozusagen über dieses neue Museum, über, man möchte fast sagen, auch wenn man gerade in der Kommunikation wenig über Superlative reden sollte, aber ich glaube, diese Sammlung ist tatsächlich eine der Superlative für den nächsten Wien-Aufenthalt. Wenn man Kunstliebhaber ist, ein absolutes Muss. Wir möchten es Ihnen jedenfalls ans Herz legen. Ich bedanke mich bei dir nochmals und unseren Hörern fürs Zuhören und wir hören uns demnächst wieder im Typisch Wien Podcast. Vielen Dank.